Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch allen gesegnete Weihnachten. Unser Heil ist da. Und genau davon spricht heute Morgen Gottes Wort zu uns in der Predigt aus Lukas 2, Vers 25 bis 38. Und ich beginne damit, diesen Abschnitt zu lesen. Lukas 2, 25 bis 38. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihnen gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu seiner Mutter Maria, zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Mit dieser Frage beginnt unser Bekenntnis, der Heidelberger Katechismus. Und es ist einfach eine unglaublich genial gestellte Frage. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Diese Frage ist so genial, weil sie genau das anspricht, was alle Menschen suchen: Trost. Und damit spricht es genau auch das an, ja, womit alle Menschen zu kämpfen haben: einer gefallenen Welt voller Leid, voller Sünde, voller Schmerz. Ja, wenn wir in dieser Welt sind, ja, kommen wir um den Verfall, um den Niedergang, um ja all das Kaputte nicht drumherum. Wir brauchen Trost. Und wenn wir uns die Menschen anschauen, alle Menschen suchen Trost. Ich meine, schauen wir auf das Weltgeschehen, scheinbar wird alles immer schlimmer. Schauen wir in unsere Politik, scheinbar wird alles immer schlimmer. Schauen wir in unsere Gesellschaft, scheinbar wird alles immer schlimmer. Und schauen wir auf uns selber, wir werden älter, wir werden kränker, wir werden schwächer. Und das Leben ist ermüdend. Wir brauchen Trost. Aber die Frage zielt uns schon in eine ganz klare Richtung. Was ist dein einziger Trost? Die Menschen, die suchen nach Trost, die Menschen finden keinen Trost. Ja, wir versuchen es mit Reichtum, mit Freundschaft, mit Liebe, mit allen möglichen Dingen. Aber es gibt nur einen einzigen Trost. Weil alle Dinge, die wir uns hier erarbeiten können, alle Dinge, die wir hier erhalten können, sind genauso vergänglich wie wir. Ich habe vor einer Weile auf der Straße genau diese Frage Leuten gestellt und es ist ja total bezeichnend, welche Antworten man bekommt. Also im Kern kann man es zusammenfassen mit: Was mich in diesem Leben tröstet, ist, dass ich mein Leben so gestalten kann, wie ich will. Aber du kannst dein Leben nicht gestalten, wie du willst. Und dann kommt immer noch die Frage: Und was ist dein Trost im Sterben, wenn das Leben, was du endlich gestaltet hast, wie du wolltest, einfach vorbei ist? Genau in dieser Frage nach Trost ist jetzt die Geschichte aus Gottes Wort hier in unserer Predigt doch so erstaunlich. Simeon wollte sterben. Aber nicht, weil er lebensmüde war im Sinne von, das Leben ergibt keinen Sinn und es ist alles blöd. Simeon hatte Frieden und Trost. Und so betet er voller Dankbarkeit zu Gott: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Warum konnte der das sagen? Wo nahm der diesen Frieden, diesen Trost her? Eine Bereitschaft zu sterben auf eine gute Weise. Ist das vorstellbar? Ich werde euch jetzt nicht mit der Antwort des Heidelberger Katechismus antworten, weil die kennt ihr ja sicher alle auswendig. Unsere Predigt gibt uns dieselbe Antwort, aber auf ein bisschen andere Weise. Und das soll also unsere Gliederung auch heute Morgen sein. Du kannst getröstet leben und im Frieden sterben. Erstens, weil Jesus vollkommen rettet. Zweitens, weil Jesus grenzenlos rettet. Und drittens, wenn du bereit bist, alles zu geben. Schauen wir also, was Simeon dazu brachte, ja, sich so geborgen zu fühlen und so ja, zufrieden und abgeschlossen, dass er bereit war zu sterben. Erstens, sein Jesus rettet vollkommen. Also, du kannst getröstet leben und im Frieden sterben, weil Jesus vollkommen rettet. Simeon wird uns als gerecht und gottesfürchtig vorgestellt. Das ist eine sehr enorme Auszeichnung in der Bibel. Und das heißt, so viel können wir hieraus schließen, Simeon kannte Gottes Wort. Er kannte die Verheißung Gottes. Er kannte die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Er kannte die Heilsgeschichte. Und deswegen wartete er darauf, dass Gott sein Wort erfüllt. Das wissen wir, weil zum Beispiel steht hier, er wartete auf den Trost Israels. Das ist eine ganz klare Anspielung auf den Propheten, den wir gerade gelesen haben. In Jesaja wird ja quasi genau dieser Wortlaut verwendet. Sowieso, merken wir später, Jesaja greift immer wieder die Sprache der Propheten auf. Deswegen werden wir diese Abschnitte aus Jesaja, die werden uns so ein bisschen begleiten, während wir uns diesen Simeon anschauen. Und wir werden immer wieder sehen, ja, wie die Verknüpfungen da sind zwischen dem Alten Testament und dem, was Simeon jetzt hier im Tempel sieht. Simeon kannte Gottes Wort und deswegen war er getröstet, weil er auf Gott vertraut hat. In Jesaja 40, Vers 1, tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für ihre Sünden. Gut, diese Verheißung war weit davon entfernt, erfüllt zu sein. Ja, Simeon kannte die Geschichte sicher ziemlich gut. Es war über 500 Jahre her, da hatte Gott sein Volk bestraft für ihre Schuld, in die Gefangenschaft geführt und wieder zurückgeführt. Und für einen Moment sah es so aus, als würden sich die Verheißungen erfüllen, aber es ist jetzt schon 500 Jahre her. Und eindeutig hat Gott seine Verheißung nicht auf die Weise wahrgemacht, wie sie hier angekündigt ist. Und Simeon hat das schmerzhaft gesehen. Also wenn wir sagen, es geht mit unserer ganzen Gesellschaft und unserer Kultur und allem bergab, Simeon konnte sagen, es geht bergab. Ja, schauen wir uns doch das Volk Israel zur Zeit von Jesus an. Wir kennen Herodes aus den anderen Teilen der Weihnachtsgeschichte. Das ist der König von Israel. Herodes hatte Israel verkauft an die Römer. Die Römer wurden immer übergriffiger und bedrückten die Juden immer mehr. Das ist die politische Situation. Unbedeutenheit, Unfreiheit. Aber die religiöse Situation ist ja nicht besser. Auch das kennen wir von der Geschichte von Jesus. Ja, wir haben da zum Beispiel die Pharisäer. Super fromme Leute, die großen Einfluss haben und große Teile der Bevölkerung, die ganz fleißig die Gottesdienste besuchen. Aber was ist dahinter? Oberflächlichkeit, Scheinheiligkeit. Kein Verständnis von dem, wer Gott eigentlich ist und was er von uns will. Die Bevölkerung schien fromm, aber jemand wie Simeon, der verstanden hat, worum es ging, der konnte auch eindeutig sehen, wie leer und wie gottlos die Herzen seiner Zeitgenossen waren. Die anderen sind die Sadduzäer, das perfekte Pendant zu unseren liberalen Theologen heute. Man weiß gar nicht, ob die überhaupt was geglaubt haben. Und noch schlimmer ist das Amt des Hohepriesters. Das ist im Familienbesitz seit einigen Generationen jetzt gewesen und es ist ein korrupter Vetternwirtschaftsladen voller Machtmissbrauch. Das sind die führenden Personen, die das Volk religiös anführen. Und Simeon muss da gestanden haben und gedacht haben, wo soll das alles hinführen? Nein, tatsächlich können wir ziemlich genau wissen, dass er sich diese Fragen gestellt hat und dass er sich an Gott gewendet hat und ihn gefragt hat, Herr, wo ist denn dein Heil für dein Volk? Hast du uns ganz vergessen? Willst du uns noch so lange in die Irre führen? Und Gott hat ihm geantwortet und hat ihm gesagt, keine Sorge, Simeon, du wirst nicht sterben, bevor nicht der Messias gekommen ist. Er wird den Tod nicht sehen, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe, heißt es in Vers 26. Und darum wartete Simeon. So, und eines Tages ereignet sich jetzt diese Geschichte in der Predigt. Gedrängt durch den Heiligen Geist kommt Simeon in den Tempel. Und er findet nicht ein großes, prächtiges Heer. Er findet nicht den König, der jetzt kommt und alles ordentlich macht. Er findet ein kleines Baby in den Armen seiner Eltern. In den Armen von armen Eltern. Ja, Josef und Maria bringen Jesus in den Tempel, weil auch sie das Gesetz befolgen und weil sie den Tempeldienst ordentlich einhalten. Und deswegen kommen sie, um die Opfer darzubringen, die Gott in den 5 Büchern Mose für frisch geborene Kinder vorschreibt. Allerdings sieht das Gesetz eigentlich vor, dass ein Lamm geopfert wird für das Kind. Es sei denn, du kannst es denen nicht leisten, dann macht es auch eine Taube. Und so lesen wir es dann hier in den Versen davor, Josef und Maria bringen nur eine Taube. Jesus ist nicht einfach nur ein Baby, er ist ein armes Baby. Unbedeutend, schwach und klein. Und Simeon war bestimmt enttäuscht, als er das gesehen hat. Das soll jetzt die Rettung sein? Nein, war er nicht. Tatsächlich ist die Reaktion von Simeon total überraschend. Simeon sagt, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden. Ich kann jetzt sterben. Hammer. Nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Wenn wir von Entlassung sprechen, dann kriegen wir in der Regel Panik. Wenn wir unseren Job verlieren, dann ist das nichts Gutes. Aber so wie wir auf dieses Bild blicken, beschreibt es tatsächlich ganz gut, wie wir Menschen über den Tod nachdenken. Unsere Situation mit dem Tod, das ist ja nicht mal nur unser Nachdenken. Wenn wir entlassen werden, dann ist es plötzlich, dann sagen wir zu unserem Chef, hey Mann, ich brauche den Job, nach allem, was ich für dich geopfert habe. Aber Simeon ist eher wie ein Mann, der sein Leben lang hart gearbeitet hat und die Firma steht jetzt auf richtig stabilen Füßen. Ja, vielleicht hat er sogar einen großen Teil bei der Gründung gespielt. Und jetzt geht er in den lang verdienten Ruhestand. Und er kann sich darauf verlassen, diese Firma, die wird weiterlaufen und die wird es noch jetzt lange geben und das wird so richtig, seine Arbeit wird weiterleben. Und er wird entlassen in den Frieden des Ruhestands. Wie kommen wir dahin, dass wir nicht die fristlose Kündigung sind mit dem Tod, sondern der lang verdiente Ruhestand? Nun, was ist das, was Simeon hier ausmacht? Simeon hat verstanden, worum es geht. Simeon kennt die Verheißung und er versteht sie. Ne, was ist die Verheißung? Jesaja 40, Vers 2. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist und dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Simeon weiß, dass das eigentliche Problem sind nicht die Römer. Das ist nicht Herodes. Und das ist auch nicht die politische Bedeutungslosigkeit. Das eigentliche Problem Israels ist seine Sünde und sein Unglaube. Ich meine, der Tempel war zur Zeit, als sich das hier abspielt, so groß wie noch nie zuvor. Das war der schönste Tempel, den Israel je hatte. Herodes selbst hatte ihn renoviert. Aber das hilft nicht, wenn Sünde und Unglaube immer noch vorhanden sind. Und das wusste Simeon. Er wusste, dass dieses Problem nur von Gott gelöst werden kann. Die Menschen wollen nicht an Gott glauben und die Sünde kann nicht beseitigt werden, wenn Gott nicht einen schenkt, der für die Sünde bezahlt. Und deswegen weiß er jetzt, dass das Heil da ist, wenn er dieses kleine Baby sieht. Warum? Jesaja 40, Vers 9 bis 11. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie. Fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht. Sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Der Christus, der kommen soll, ist niemand anders als Gott selbst. Und das ist im Alten Testament so offensichtlich. Und Simeon wusste das. Und Simeon wusste, dieses kleine Baby, was da vor mir ist, das ist Gott selbst. Der eingeborene Sohn. Vom Vater ewig gezeugt. Gott selbst, gleiches Wesen, mit gleicher Herrlichkeit, mit gleicher Macht. Der war als kleines Kind auf den Armen von Simeon. Der Knecht hatte seinen Gott im Arm. Jesus als Baby beweist die Länge, zu denen Gott bereit ist zu gehen. Gott ist bereit, alles zu geben, um sein Volk zu erretten. Und wisst ihr, Gott ist ewig. Das heißt, alles ist ganz schön viel. Simeon war getröstet, auch wenn dieses Kind noch am Anfang seiner Mission stand. Weil dieses Kind ist sein Heil und nicht das, was das Kind tun wird. Weil dieses Kind ist, wer er ist, geschieht das, was er sich vornimmt, sowieso. Gott macht keine halben Sachen. Gott tut das, was er sagt und vollendet das, was er anfängt. Weil Gott vollkommen ist, ist es auch seine Rettung. Und das ist das, was Simeon tröstet. Er sieht nur diesen Anfang, das kleine hilflose Kind. Aber er weiß, wen er vor sich hat. Und deswegen kann er in Frieden sterben, weil er weiß, für alles ist gesorgt. Simeon ist erstaunlich. Warum? Er ist auf theologische Weise ganz faszinierend. Jetzt wird es hier ein bisschen detailverliebt, aber es ist wirklich spannend. Simeon hat verstanden, worum es ging. Das ist völlig verrückt. Weil es ist ein ganz großes Thema in den Evangelien, dass die Juden alle ziemlich gut die Bibel kennen, aber keiner versteht, worum es geht. Aber Simeon ist der Beweis dafür, dass das Evangelium eindeutig das ist, worauf die Bibel hinaus will. Es gibt noch ein paar andere Dinge, die wir eindeutig von Simeon lernen, die eindeutig im Alten Testament vorhanden sind, die eindeutig für uns ein Trost sind. Aber halten wir noch einmal fest, du kannst im getröstet leben und im Frieden sterben, weil Jesus vollkommen rettet. Die Rettung, die er anfängt, die vollendet er. Und wenn du nur ein kleines bisschen der Rettung siehst, ein schwaches, armes Kind, kannst du trotzdem wissen, dass die vollkommene Rettung sicher ist. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Du kannst im Frieden sterben, weil Jesus grenzenlos rettet. Weil die Frage ist ja auch, was hilft es uns, dass Gott Israel rettet vor 2000 Jahren? Wieso bedeutet dieser Trost, den Simeon empfangen hat, auch für uns alles? Und darum ist es jetzt so wichtig, was Simeon hier begriffen hat. Ja, Simeon war der ideale Gläubige aus dem Alten Testament, so wie er uns hier vorgestellt wird. Ja, er kannte die Propheten, er kannte das Gesetz und er hat es verstanden. Er wusste, es geht ums Evangelium. Er wusste, es geht um die Sündenvergebung. Er wusste, es geht nicht um das, was in dieser Welt geschieht, sondern er wusste, es geht um das, was ewig zählt. Ja, alle Juden um ihn herum haben ja erwartet, der Messias wird Israel von den Römern befreien. Simeon hat es verstanden. Und so verkörpert er genau das, was der Hebräerbrief beschreibt. In Hebräer 11, Vers 13, da werden ja ganz viele Gläubige aus dem Alten Testament aufgezeigt und es wird gezeigt, wie die geglaubt haben und deswegen gerettet wurden. Aber woran haben die geglaubt? Jesus war ja noch nicht da. Es gab ja quasi noch kein Evangelium. Aber der Hebräerbrief sagt uns, sie glaubten der Verheißung auf Jesus und dafür wurden sie gerettet. Ja, und dann heißt es in Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden sind. Alle Gläubigen des Alten Testaments, ist im Grunde das, was hier steht, haben verstanden, es geht nicht darum, jetzt das Land zu erobern, gegen die Assyrer zu gewinnen. Es geht darum, das ewige Erbe zu empfangen, eine ewige Gemeinschaft bei Gott zu haben. Es geht darum, Frieden mit Gott zu haben, Vergebung von den Sünden. Und Simeon zeigt uns, dass es eindeutig der Fall ist. Er kannte Gottes Wort und er hat es verstanden. Aber es gibt noch was anderes, was erstaunlich ist an Simeon. Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie er beschrieben wird? Es heißt von ihm, dass der Heilige Geist auf ihm war. Und das ist ganz kurios. Der Autor des Lukas-Evangeliums schreibt die Apostelgeschichte und in der Apostelgeschichte ist es ja am Anfang das große Ereignis, dass der Heilige Geist auf die Jünger Jesu kommt. Der Heilige Geist wird zum ersten Mal ausgeschüttet. Pfingsten. Und jetzt derselbe Autor schreibt von einem, der über 30 Jahre vorher gelebt hat, mit genau derselben Sprache, wie er für Pfingsten benutzt. Das heißt, Simeon ist eindeutig ein Gläubiger aus dem Alten Testament, aber er wird beschrieben wie einer aus dem Neuen Testament. Der Heilige Geist war auf ihm und deswegen konnte er überhaupt verstehen, worum es geht. Hat Lukas sich da vertan? Nein, hat er nicht. Aber seht ihr, was daran so aufregend ist? Simeon ist quasi ein Bindeglied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, weil er ist einer, der von Lukas, der später alles erlebt und gesehen hat, wird beschrieben wie jemand, bevor alles geschehen ist, geglaubt hat. Und so sehen wir, wie er eindeutig das Evangelium sieht und die Verheißung und darauf hofft und darin sein Heil findet und dann erst Jesus kommt und alles vollendet. Wie kann das sein? Nun, die Antwort ist eigentlich offensichtlich. Niemand, der glaubt wie Simeon, tut das einfach so, weil er kann. Jeder, der glaubt, wird vom Heiligen Geist wiederbelebt. Die Menschen weigern sich so sehr, Gottes Wahrheit anzunehmen. Es gibt keine Möglichkeit, außer dass der Heilige Geist die Wiedergeburt bewirkt. Und genau das lehrt uns ja Jesus in Johannes 3, Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht eingehen, in das Reich Gottes. Ohne Geist kein Glaube, ganz einfach. Wie hätte also ein gottesfürchtiger Gläubiger wie Simeon existieren können, wenn er den Geist nicht hat? Wie hätte ein Abraham existieren können, wenn er den Geist nicht hat? Ein David ohne Geist. Das ist das im Grunde, was wir auch im Hebräerbrief sehen. All die Gläubigen, die vor uns waren, im Alten Testament schon, haben denselben Glauben und denselben Geist, wie wir empfangen. Sie wurden ja auch durch denselben Jesus und den Glauben an dieselbe Verheißung gerettet. Das heißt, die Rettung durch Jesus und der Glaube an ihn ist grenzenlos durch die Zeit. Was wäre die Alternative? Dass die Gläubigen im Alten Testament ohne Geist und ohne Jesus gerettet wurden? Das wäre eine Verspottung Gottes und dem Opfer Jesu. Aber was war dann Pfingsten? Warum wurde der Geist dann in der Apostelgeschichte so eindeutig jetzt zum ersten Mal ausgeschüttet und es war so klar, jetzt habt ihr den Geist? Nun, Pfingsten ist im Grunde genau dasselbe wie Weihnachten. Jesus war schon vorher die Rettung, die haben auf die Verheißung hingeglaubt, aber an Weihnachten wurde deutlich, es gibt den Sohn Gottes von Ewigkeit geboren, gezeugt, und er wird euer Retter sein. Jesus wurde offenbart an Weihnachten. Vorher wusste man nicht genau, worauf man hofft, wer dieser Retter sein wird. Aber an Weihnachten wurde gezeigt, Jesus ist der Retter. Trotzdem haben sie vorher schon daraufhin gehofft. Genau dasselbe geschieht an Pfingsten. Der Geist muss es gewesen sein, der die ganze Zeit in den Menschen gewirkt hat. Aber an Pfingsten wurde klar, es ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Gott selbst, der in unsere Herzen kommt und uns neue gebärt. Das Prinzip ist eigentlich ganz offensichtlich. Denkt mal an Newtons Gesetze der Thermodynamik. Irgendwann hat Newton die Gesetze der Thermodynamik erfunden und dann gab es auf einmal Thermodynamik. Nein, die Thermodynamik war immer dieselbe, aber Newton hat sie irgendwann entdeckt, beschrieben und seitdem können wir konkreter darüber nachdenken, was eigentlich geschieht und manche Reaktionen überhaupt erst hervorrufen, weil wir wissen, was passiert. Alle Menschen mussten sich immer auf die Thermodynamik verlassen. Aber Newton hat uns quasi die Offenbarung der Thermodynamik gegeben. Genauso war es mit dem Heiligen Geist und mit Jesus. Oder vielleicht kennt ihr das, wenn ihr Sprachen lernt, oder vielleicht ist es auch einfach Deutsch, ja, und dann, ihr benutzt diese Sprache schon ganz lange und irgendwann schlagt ihr so eine Grammatikregel auf und dann stellt ihr so fest, wow, deswegen mache ich das schon immer so intuitiv. Und auf einmal achtet ihr immer, wenn ihr redet, so, ah, ich habe diese neue Regel gelernt und jetzt benutze ich sie genau richtig. Vielleicht kennt das nur ich, keine Ahnung. Warum ist es jetzt wichtig, dass wir das hier in Simeon sehen? Dass wir so über das Heil in der ganzen Welt nachdenken, in der ganzen Geschichte. Es ist so wichtig, weil wir so den dreieinen Gott selbst kennenlernen. In nichts lernen wir Gott so sehr kennen, wie in seinem Handeln in der Erlösung. Das ist es, wer Gott ist, der Dreieine, Vater, Sohn und Geist. Und die zeigen sich uns in der Erlösung. Und wir können das nicht verstehen. Und wenn du Schwierigkeiten hast, da jetzt zu folgen, dann ist das völlig in Ordnung, das geht uns allen so. Aber Gott zeigt sich uns so und will, dass wir ihn so kennenlernen. Und darum ist es so wichtig, dass wir genau das begreifen und danach suchen im Alten Testament. Dass wir schauen, wo ist der dreieine Gott am Werk? In seiner Einheit, aber als drei Personen. Und das ist der Retter, der verheißene Messias, Jesus, und der Geist, der die Wiedergeburt schenkt. Und die beide immer wieder zum Vater führen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum das wichtig ist. Und das ist, dass wir fest bezeugen müssen, dass es keine Möglichkeit gibt, gerettet zu werden, außer durch Sohn und Geist. Glaube durch den Geist an den Sohn. Es gibt keine andere Möglichkeit in der ganzen Geschichte. Und das ist eine Lehre, die umkämpft ist. Es gibt viele Menschen, mittlerweile werden es immer weniger, ne, aber die in dem Alten Testament sehen, dass die Menschen dort durch die Gesetze und die Opfer gerettet wurden. Aber das ist unmöglich. Das müssen wir gut festhalten. Es geht aber noch weiter. Es ist ja nicht nur die in der Geschichte, sondern auch jetzt macht Gott keinen Unterschied zwischen den Menschen, ob sie aus Israel sind oder ob sie aus Deutschland sind. Es gibt nur ein einziges Evangelium und einen einzigen Plan, die Menschen zu retten. Immer und überall. Schauen wir nochmal auf Jesaja 40, Vers 10. Siehe, sein Lohn ist bei sich, was er sich erworben hat, das geht von ihm her. Jesus hat sich die Geretteten als seinen Lohn erworben. Er hat mit seinem Blut dafür bezahlt, dass wir ihm gehören. Simeon spezifiziert uns hier, wer jetzt diese Erlösten sind. Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Das ist genau dasselbe, was Jesaja in 42, Vers 6 sagt. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand, Übrigens spricht hier der Vater zum Sohn. Wir haben die Dreieinigkeit im Alten Testament. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Jetzt Vers 8 ist da ganz entscheidend. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Jesus hat sich ein Volk erkauft. Aus Israel und aus allen anderen Völkern. Und für alle Menschen ist es so, dass sie nur glauben, wenn Jesus das Licht kommt und sie aus der Gefangenschaft der Sünde befreit, indem er ihre dunklen und toten Herzen erleuchtet und erneuert durch seinen Geist. Also ein extrem dreieiner Vers hier in Jesaja. Darum dürfen wir hoffen, dass die Errettung uns gilt. Darum dürfen wir Frieden und Trost finden. Es sind nicht nur irgendwelche Juden, es sind nicht nur Leute in der Vergangenheit. Die Rettung ist grenzenlos. Egal, wo du herkommst, egal, was deine Bedeutung in der Welt ist, die Errettung von Jesus ist grenzenlos. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wenn du bereit bist, alles zu geben. Das klingt jetzt wie eine Bedingung. Und das ist es auch. Simeon spricht hier die harte Realität des Evangeliums an. Vers 34, da hat er diesen einen Lobgesang fertig und jetzt richtet er sich wieder an Maria. Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Jesus ist ein Zeichen, dem widerstanden wird. Warum? Wieder eine offensichtliche Frage. Das Evangelium ist eine Botschaft, die nicht gerne oder leicht gehört wird. Das Evangelium ist eine scharfe Botschaft. Ja, Simeon redet hier von dem Schwert. Und das wird auch an anderen Stellen in der Bibel immer wieder gesagt. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das in die Seele dringt. Es ist schmerzhaft. Es tut weh. Ja, Jesus musste sterben, weil du Sünder bist. Das ist eine brutale, blutrünstige geradezu und demütigende Aussage. Wisst ihr, was das Witzige ist? Was uns am meisten an dieser Aussage stört, ist nicht, dass der Unschuldige hingerichtet wird, sondern dass wir Sünder sind. Das ist das, was Simeon hier sagt, ist, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Die Sünde der Menschen wird offensichtlich, der Unglaube der Menschen wird offensichtlich an der Schärfe dieses Schwerts. Das Zweite ist, es ist eine Botschaft mit Anspruch. Jesus fordert dich zu seinem Eigentum. Es geht darum, dass er die erkauft, die erlöst werden. Erkauft. Das ist auch das Krasse an der Antwort des Heidelberger. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir selbst, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Das ist das Gegenteil von, ich kann mein Leben leben, wie ich mir das vorstelle. Und das tröstet mich. Wir verlieren die Kontrolle über unser Leben. Wir geben auf, was uns wichtig ist und nehmen das an, was Jesus wichtig ist. Weil wir erkauft sind. Das ist ein totaler Anspruch. Das Dritte ist, die Botschaft des Evangeliums ist unausweichlich. Sie kann nicht ignoriert werden. Jesus sagt, entweder wirst du von mir gerettet oder du wirst von mir gerichtet. Oder in den Worten von Simeon, entweder bin ich dir zum Fall oder zur Auferstehung. Darum wird diese Botschaft abgelehnt. Darum sehen wir es immer wieder, wenn wir Menschen das Evangelium verkünden, wie sie aus ihrer eigenen Schuld und ihrem eigenen Unglauben verloren gehen. Und ich weiß, viele von euch erleben das mit Menschen, die ihr liebt. Und es ist besonders bitter, weil oft reden ja Menschen von ihrer Unzufriedenheit, von ihrem Schmerz, von ihrer Suche nach Trost. Gerade da ist doch das Evangelium genau das, was sie brauchen. Eine Verheißung des ewigen Lebens. Geborgenheit bei Gott, dem Vater. Auferstehen. Aber genau dann wird der Stolz der Menschen am offensichtlichsten, wenn sie in ihrem tiefsten Punkt das Evangelium nicht hören wollen. Umso erstaunlicher ist es doch, dass Gott tatsächlich seinen Geist aussendet, um uns zu erneuern. Uns unterscheidet ja nichts von allen anderen Menschen, außer dass Gott seinen Geist gesandt hat, um uns zu erneuern und den Glauben zu schenken. Das ist die erstaunliche Botschaft von Weihnachten. Er ist gesetzt zum Auferstehen von denen, die den Glauben haben. Jetzt ist die Frage, was heißt das, Glauben zu haben? Warum, ja, was machen wir jetzt dahin? Diese Aufforderung, hier ist eine ganz klare Aufforderung an uns in diesem Abschnitt. Bist du bereit zu sterben? Das ist die ganz klare Frage. Und wer von uns ist das? Gottes Wort hält uns hier auf heftige Weise mit Simeon einen Spiegel vor. Zu glauben bedeutet, bereit sein, alles aufzugeben. Weil du hast was viel Wertvolleres gefunden. Ja, wie lesen wir es wieder in Jesaja, in Kapitel 40, dass alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie eine Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, und denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht, wahrhaftig, das Volk ist Gras. Hier wird von genau dieser Vergänglichkeit, von genau von diesem Problem, was wir haben, weswegen wir Trost brauchen, geredet. So, und jetzt stellt euch, weil Weihnachten ist, vor, ihr findet einen wunderschönen Grashalm und schenkt ihn eurer Frau zu Weihnachten. Allerdings ist der in einem Laden und ihr müsst echt viel Geld dafür bezahlen. Ist ein schöner Grashalm vielleicht, aber wahrscheinlich würden die meisten von uns das Geld lieber in eine schöne goldene Kette investieren. Um etwas Haltbares, was womöglich das ganze Leben die Frau an unsere Liebe erinnert, zu schenken. Es ist völliger Schwachsinn, in den Grashalm zu investieren, der nach 2 Tagen verdorrt ist. Macht das nicht das Leben hier auf dieser Erde sinnlos? Fangen wir jetzt nicht an, wieder uns in Klostern einzuschließen und nur noch zu beten und uns voll zurückzuziehen? Gut, das Bild mit dem Geschenk an Weihnachten geht weiter, weil dieses ewige Leben, was wir empfangen, ist nicht einfach nur ein Produkt oder eine Reise oder was, sondern es ist ja die Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung verändert unser Denken, was etwas wert ist und was wertlos ist. Vergängliche Dinge können viel wertvoller sein als haltbare Dinge. Zum Beispiel Wenn du gerade eine ziemlich schwierige Phase mit deiner Frau hast und ihr euch nur streitet, solltest du vielleicht nicht einfach irgendeine Kette kaufen. Vielleicht ist es besser, das Geld für einen schönen Urlaub zu investieren, wo ihr mal wirklich über eure Beziehung redet und wieder zusammenfindet. Der Urlaub ist fast so schnell vorbei, wie das Gras dort ist. Und trotzdem ist es viel wertvoller als die Kette. Oder man spart das Geld und kauft seiner Frau jede Woche Blumen, damit sie sieht, ich sollte nicht so viel über Geschenke an die Frau reden, ich bin da echt schlecht drin. Seht ihr, wir sind hier schon in dieser Beziehung zu Gott. Wir haben den Trost, weil wir auf die Ewigkeit schauen dürfen. Gott verspricht uns das ewige Leben. Aber schon hier beginnt diese Beziehung des ewigen Lebens. Und darum ist das Leben hier in der Vergänglichkeit, in der Schwierigkeit eben nicht sinnlos. Deswegen sollten wir uns hier nicht daraus zurückziehen, sondern gerade deswegen können wir dem Leben hier Bedeutung schenken. Hier ist dieser vergängliche Urlaub oder die wöchentlichen Blumen, die so schnell vergehen und so lange Haltbarkeit für unsere Beziehung zu Gott haben. Wir sehen das an dem Beispiel von Hannah. Es gibt nämlich noch eine zweite ältere Dame in dieser Geschichte. Hannah wird uns hier als zweites, wiederholtes Beispiel quasi für das Prinzip, was wir hier lernen, gegeben. Sei bereit zu sterben, weil du hast den unfassbaren, unendlichen Trost empfangen. Jetzt ist das Spannende, dass Hannah ziemlich alt ist und nie gestorben ist. Also hier steht, sie ist eine Witwe von etwa 84 Jahren. Allerdings steht das, nachdem gesagt wird, dass sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt hat. Und nachdem sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt hat, war sie eine Witwe von 84 Jahren. Das heißt, womöglich ist diese Frau über 100 Jahre alt. Vielleicht ist die Frage, wie man jetzt die Zahlen liest. Die war als junge Frau verheiratet worden, hatte kurze Ehe gehabt, dann ist ihr Mann gestorben. Und dann bleibt sie alleine zurück, als eine Witwe, in einer Zeit, wo Frauen und Witwen ohne Kinder nichts zu bedeuten hatten. Aber was ist die Haltung von Hannah? Man könnte jetzt meinen, so ein fürchterliches, einsames und trauriges Leben. Hatte die nicht alle Grund, ja bereit zu sein, zu sterben, weil ihr Leben so sinnlos ist? Aber Hannah hatte, genau wie Simeon, verstanden, dass Gottes Rettung kommt. Und sie harrt auf diesen Trost. Sie wartet, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Und sie fängt an, mit dem, was sie kann, da wo sie ist, Gott zu dienen. So heißt es hier, sie ist jeden Tag im Tempel mit Fasten und Beten. Und dann, wenn sie endlich dieses Heil gesehen hat, ist es Hannah, diese Unbedeutende von allen Unbedeutenden, die umhergeht und das Evangelium verkündet. Steht da nicht von Simeon, es steht von Hannah da. Ein scheinbar fürchterliches Leben, was nicht aufhört. Und sie wartet und sie wartet und sie wartet, aber sie wartet mit Hoffnung und getröstet und bereit, im Frieden zu sterben. Weil sie verstanden hat, dass es nicht um das geht, was wir in diesem Leben erreichen, dass es nicht um das geht, was wir in diesem Leben empfangen, sondern dass es darum geht, das Heil zu erhalten durch Jesus Christus und ewigen Trost zu empfangen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr alle in den Tempel gehen sollt und betet und fastet jeden Tag, sondern Hannah zeigt uns, dass wir anfangen sollen, da wo wir sind, zu leben, als wären wir bereit zu sterben, weil wir den ewigen Trost empfangen haben. Und das ist das, was uns unterscheidet von Simeon und Hannah. Wir warten nicht darauf, dieses Heil endlich zu sehen und zu verstehen, was es bedeutet und wer es ist. Wir haben das Heil schon ganz zu Anfang bekommen. Jesus ist ja schon seit 2000 Jahren da gewesen. Wir kennen Jesus. Wir haben allen Grund,
bereit zu sein, zu sterben. Aber auf gewisse Weise sind wir wieder ähnlich wie Simeon und Hannah, weil wir warten auf die Wiederkunft von Jesus, wo er tatsächlich seine Verheißung endgültig erfüllen wird, wo er dieses ewige Reich aufstellen wird und uns in die Geborgenheit vom Vater holen wird, wo das Leiden und die Mühen dieser Erde endlich vorbei sind. Und so erwarten wir an Weihnachten ja nicht nur das Heil, das schon da ist, sondern das ewige Heil, was kommen wird. Und so dürfen wir nicht nur lernen, bereit zu sein, zu sterben, sondern auch zu warten und zu hoffen und Gottes Worten zu vertrauen. Dem Sinn will ich euch entlassen mit den Worten von Hebräer 13, Verse 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er rüste euch aus, völlig, zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.